Damit herzlich willkommen, Christian Schaff, Die Linke. Wer möchte die erste Frage stellen? Henry.
War in Weimar die Urteilsverkündung Verfassungsgericht an den Hof gekommen, ja. Das Urteil. Gut, dann muss ich Sie beide reklamieren. Was sagen Sie dazu?
Ist ein wichtiges Urteil, vor allem vor dem Hintergrund, dass ja, um mal das berühmte Wort zu zitieren, die wehrhafte Demokratie ja nur dann eine ist, wenn sie tatsächlich auch Mittel und Wege hat, wehrhaft zu sein. Und deswegen ist das Urteil vom Verfassungsgericht heute ein wichtiges, auch weil es, glaube ich, in der Debatte um den Neutralitätsbegriff nochmal was klarzieht, weil ja immer so getan wird, als müsste alles in der öffentlichen Verwaltung neutral sein. Das mag sicherlich stimmen, wenn es um Parteineutralität geht, aber es geht eben nicht um eine Werteneutralität. Und deswegen ist es gut, dass jetzt nochmal formuliert wurde, dass in diesem Bereich es natürlich darum geht, dass man sich zu den zentralen Prämissen der Verfassung und des Grundgesetzes, in dem Falle mit der Menschenwürde des Rechtsstaatsprinzips und der Demokratie, auch entsprechend bekennt.
Aber es ist ja auch in gewissem Maße auch ein Berufsverbot und da haben ja linke Parteien auch immer arg protestiert dagegen.
Das ist tatsächlich ein Spannungsfeld, was wir auch auch diskutiert haben an dieser Stelle mit der politischen Vergangenheit, wie es auch als politisches Instrument, insbesondere in der BRD, dann auch gebraucht wurde. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt in einer auch Situation, wo wir mit den politischen Realitäten und ja dem klaren, offensichtlichen Angriff der AfD auf die zentralen Prinzipien unserer Demokratie aber die Instrumente brauchen. Und die Debatte setzt sich ja fort, nicht nur mit dem Bereich auf die Justiz, sondern ja auch beispielsweise das Thema AfD-Parteienverbot und die Frage, wenn es dieses Instrument gibt, warum es in dieser Situation nicht genutzt wird. Also es ist natürlich immer ein Spannungsfeld, eine Abwägung, aber jetzt in diesem konkreten Fall betrachten wir das Urteil als ein wichtiges Zeichen.
Sehen Sie denn einen Bedarf dafür, die Justiz auch jenseits dieses Urteils noch resilienter gegen die Unterwanderung durch Extremisten zu machen? Und wenn ja, haben Sie konkrete Vorschläge wie?
Ich habe erstmal ein hohes Vertrauen in den Rechtsstaat und auch die Justiz, auch insbesondere in Thüringen. Ich glaube, es braucht aber noch mal andere Sachen, auf die man tatsächlich den Fokus legen muss. Und da stelle ich ab auf die 6. Legislaturperiode. Wir hatten damals eine Enquete-Kommission zum Thema Rassismus und Diskriminierung. Und dort sind konkrete Handlungsempfehlungen zur Fort-, Weiter- und Ausbildung auch von Juristinnen und Juristen gemacht worden, wo es darum ging, wie beispielsweise auch bei Urteilen rassistische Tatmotive entsprechend berücksichtigt werden. Wir haben das auch in anderen Bereichen, wenn es um die Frage Opferschutz bei dem Thema beispielsweise häuslicher Gewalt geht. Das sind eher die Instrumente, wo ich darauf gucken würde, um die Justiz zu stärken und aber auch die Opfer von Gewalttaten, dass es weiter darum geht, erstens die notwendigen personellen und finanziellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen und zweitens auch immer gemeinsam mit Juristinnen und Juristen daran zu arbeiten, die Aus-, Fort- und Weiterbildung zu verbessern. Und was den Schutz oder die Resilienz angeht, ist das Urteil, glaube ich, heute ein wichtiges.
Wenn jetzt jemand kommt und sagt, alte Bundesrepublik, Extremisten, erlasst hier Willy Brandt folgende, also einfache Briefträger, die ich glaube in der DKP waren oder so, durften nicht länger Briefträger und damit Beamte bleiben. Was sagen Sie den Leuten, also wenn jetzt dieser Vergleich kommt zur Situation in Thüringen 2020?
Na, um mal den Vergleich zu machen, da knüpfe ich mal an beim Thema Parteienverbot. Also damals das NPD-Parteienverbot ist ja an der, sage ich mal, mangelnden politischen Bedeutung in Anführungsstrichen der NPD gescheitert. Da zeigt sich ja auch, sage ich mal, mit Blick auf die Stärke der DKP in den westdeutschen Bundesländern damals in der Zeit, zeigt sich das eher, dass es ein politisches Instrument war, im Sinne auch natürlich der Systeme, die sich gegenüberstanden. Da sind wir heute in einer anderen Situation, weil hier geht es dann aus meiner Sicht nicht um ein politisches Instrument, sondern eben tatsächlich um eins, um zu schauen, dass eben nicht der Rechtsstaat versucht wird zu unterwandern. Und ich glaube, die Beispiele dafür, dass das die Ziele der AfD sind, das haben wir hier auch schon hinreichend diskutiert. Wir haben das hier im Landtag ja auch schon mehrfach gesehen und da war die Konstituierung des Thüringer Landtags im vergangenen Jahr eines der letzten sehr prominenten Beispiele dafür.
Noch Fragen zu diesem Justizkomplex? Okay, kann ich nicht erkennen. Herr Schaft, haben Sie eigene Kandidaten für das Amt des Bürgerbeauftragten bzw. des Behindertenbeauftragten?
Wir haben Ideen für eigene Kandidierende für diese beiden Positionen. Wir werden aber mit den Namen nicht an die Öffentlichkeit gehen, bevor wir da nicht mit den Koalitionsfraktionen gesprochen haben. So haben wir das auch mit den Kandidatinnen besprochen, die wir im Blick haben, weil wir sagen, es braucht hier eine Mehrheit für entsprechende Personen, für diese beiden wichtigen Positionen. Und wir wollen nicht Namen im Vorfeld irgendwie öffentlich verbrennen, sondern werden hierzu die Gespräche mit den Koalitionsfraktionen suchen.
Aber Sie haben eigene und Sie werden die, so diese kandidierenden Kandidaten da bereit sind, in den Ring zu steigen, werden Sie den auch vorschlagen?
Genau.
Für beide?
Für beide, sowohl für den Behindertenbeauftragten als auch für den Bürger, den oder die Bürgerbeauftragten.
Und Sie klammern das Thema jetzt aber gerade aus oder stellen es hinten an, weil Sie die Haushaltsverhandlungen damit nicht überfrachten?
Genau, wir werden das auch nicht jetzt irgendwie mit dem Haushalt verknüpfen. Dafür sind uns die Positionen da jetzt auch, oder ist uns die Frage so sensibel genug, dass es da auch eine breite Mehrheit braucht. Und die Wahlen sind ja jetzt auch für das Dezemberplenum abgesetzt, sodass wir frühestens über eine Wahl der Beauftragten im Januar reden.
Januar oder Februar?
Januar.
Sie würden Januar anstreben?
Da wäre die dann die nächste Plenarsitzung. Ich würde jetzt mal sagen, es ist genug Zeit, um sich da zu verständigen.
Hm. Fragen von Uli.
Ist das nicht total praktisch, wenn man sowieso in Haushaltsverhandlungen ist, also die Linke verhandelt mit der Brombeere, dass man dann jetzt auch noch sich über den Bürgerbeauftragten irgendwie verständigen muss?
Könnte man sagen, ist praktisch, wir wollen es nicht miteinander vermischen. Das ist einfach unsere Position. Wir verhandeln den Haushalt separat und werden uns parallel dazu zu dem Bürgerbeauftragten verständigen. Aber wir haben ja jetzt erstmal Zeit bis Januar, die Wahlen sind abgesetzt.
Ich hätte noch eine Nachfrage. Warum darf Herr Labiger eigentlich nicht weitermachen? Der könnte doch nochmal, weil er ja einmal war, glaube ich, Beauftragter des Landes und dann des Landtags. Also theoretisch könnte er nochmal.
Praktisch.
Ja, könnte er nochmal.
Ist er einer Ihrer Kandidaten?
Ich will, wie gesagt, darum bitten, das Verständnis. Wir haben uns in der Fraktion dazu verständigt, zu sagen, wir werden mit eigenen Kandidatinnen und Kandidaten reingehen, aber ich werde nichts zu den Personen und den Namen sagen, bevor wir nicht dazu mit den Koalitionsfraktionen gesprochen haben.
Sie müssten ja nur ausschließen, dass er einer von Ihnen ist.
Auch das. Ich werde nichts sagen zu den Namen oder möglichen Kandidierenden.
Dann reden wir noch über Haushalt. Wie weit sind Sie, oder Mike, dazu?
Herr Schaft, wir hatten ja ein Gespräch am Rande der Klausiertagung danach. Da haben Sie, so habe ich es verstanden, ausdrücklich gesagt, Brombeer soll nicht darauf setzen, dass die Linke den Haushalt nicht ablehnt, weil die AfD ihn ablehnt. Das habe ich doch richtig verstanden.
Gut. Das haben Sie richtig verstanden.
Ist das bei der Brombeer aus Ihrer Sicht in den Gesprächen der letzten Tage auch angekommen?
Naja, zumindest habe ich erstmal wahrgenommen, dass sie uns offensichtlich sehr aufmerksam zugehört hat. Wir haben ja sehr deutlich gesagt, was unsere wichtigen Punkte für die anstehenden oder jetzt auch laufenden Haushaltsverhandlungen sind. Das Thema Sicherung von Kindergärten, Sicherung von Arbeitsplätzen, bezahlbare Pflege, bezahlbares Wohnen, die Rücknahme der Kürzungen bei Jugendförderung, Kultur, Integration, Landesarbeitsmarktprogramm und auch Schulsozialarbeit, weil das für uns eine soziale Schieflage darstellt, die klargezogen werden muss. Und unsere Kritik an dem Kreditprogramm der Landesregierung sowie auch an dem aus unserer Sicht sehr intransparenten Stellenpool. Und ich nehme da zumindest, habe ich auch letzte Woche schon bei der PK wahrgenommen, dass da die Koalitionsfraktionen sehen, dass sie sich bewegen müssen. Und das ist jetzt aber das, was in den Gesprächen dann natürlich auch konkret eine Rolle spielt.
Herr Augsten hat gerade gesagt, dass die Verhandlungen mit Ihnen irgendwie sehr anstrengend und sind. Ich überspitze das jetzt ein bisschen. Er hat aber gesagt, er will jetzt auf jeden Fall, und das ist keine Überspitzung, härter verhandeln mit Ihnen in den nächsten Tagen. Und er hat Ihnen vorgeworfen, bei dem, was Sie da noch ausgeben wollen, hätten Sie keine Deckungsvorschläge. Zitat, da gab es keinen einzigen Deckungsvorschlag aus dem Haushalt heraus. Sie würden alle Ihre Mehrausgabenwünsche, im Prinzip über erwartete Steuermehreinnahmen bezahlen wollen. Jetzt mal rein banal, stimmt das? Hoffen Sie nur auf sprudelnde Steuermehreinnahmen oder haben Sie auch irgendwas umgeschichtet im Haushalt?
Wir haben auch umgeschichtet. Ich mache es mal an einem Beispiel konkret. Unser Vorschlag für das sogenannte Kindergartenmoratorium, also was man sagen kann als Sicherung der Kindergarteninfrastruktur, haben wir durch eine Umschichtung gemacht, wo wir gesagt haben, da wollen wir das Geld aus dem kleinen Gemeindenprogramm nutzen. Das heißt, da kommen keine Mehrausgaben quasi obendrauf, sondern es ist tatsächlich eine Umschichtung. Auch bei anderen Anträgen im Verkehrsbereich haben wir konkrete Vorschläge zur Umschichtung gemacht. Wir haben aber natürlich, und das ist aber nicht nur ein Instrument, was wir nutzen, das ist auch ein Instrument, was die anderen Fraktionen auch nutzen, auch mit den Steuermehreinnahmen, mit den
prognostizierten.
Wir haben beides gemacht, aber insofern sind alle unsere Vorschläge natürlich gedeckt.
Wie ist denn das Klima bisher gewesen bei den Gesprächen zwischen der Brombeere und Ihnen, wenn man sagt, jetzt reicht, also hat sich gerade geäußert, jetzt reicht und er will jetzt im Schlusssport härter mit Ihnen verhandeln. Man könne sich von Ihnen nicht den Haushalt diktieren und dann den 28, 29er kaputt machen lassen.
Naja, so Haushaltsverhandlungen sind immer keine einfache Sache und da knirscht es auch mal. Das war die letzten 10 Jahre, glaube ich, schon immer so. Ist in der Koalition mit einer Mehrheit so, das ist in einer Minderheitenregierung mit einer Opposition so, wo man um Kompromisse ringen muss, weil es da natürlich ums Eingemachte geht. Insofern, dass jetzt so eine Haushaltsverhandlung auch ein bisschen härter geführt wird, ist jetzt nicht unnormal.
Knirscht es mehr oder weniger als in den Haushaltsverhandlungen 25?
Würde man sagen, das kommt immer sehr auf das Thema an, wo es dann knirscht oder wo es nicht knirscht. Aber ich habe jetzt zumindest erstmal in den Gesprächen schon Bereitschaft für ernsthafte Gespräche auf Augenhöhe auch gesehen und hoffe, dass das jetzt auch in den nächsten Gesprächsrunden dann auch so weitergeht und ja da jetzt nicht versucht wird, an dem bisherigen Klima da irgendwie zu rütteln. Bisher habe ich es als sehr konstruktiv, wenn natürlich aber auch schwierig wahrgenommen. Und ich sage auch mal so, das Grundprinzip gilt. Nichts ist geeint, bevor nicht alles geeint ist. Und insofern warte ich noch auf spannende Gespräche.
Schön, dass wir den Satz heute auch nochmal haben.
So. Mach. Aber ich es jetzt noch einmal hören muss. Also die so wie es jetzt aussieht, wie der Haushalt jetzt vorliegt und es gibt noch keine Einigung, würde die linke Fraktion den Haushalt ablehnen.
Das habe ich immer so gesagt, weil ich kann mir nicht von der AfD diktieren lassen, dass ich so Kürzungen im Sozialen, die für uns ein sehr wichtiger Aspekt sind, ich nenne es nochmal Jugendförderung, Schulsozialarbeit, Kultur, Integration, da wird in Bereichen gekürzt, wo tatsächlich vor Ort der Zusammenhalt, der soziale und gesellschaftliche Zusammenhalt und auch wichtige Herausforderungen dann nicht mehr bearbeitet oder dann in Frage gestellt werden. Die Kürzungen als Beispiele können nicht hingenommen werden. Die kann ich auch nicht hinnehmen, nur weil dann gegebenenfalls auch die AfD dagegen stimmt.
Herr Augsten und ich in allen Dingen auch Herr Bühl hat vorgeworfen, dass Sie an diese 400 Millionen Rücklagen gehen wollen, sozusagen auch aus der taktischen Überlegung mit Blick auf den Haushalt 2028 angehen. Warum wir natürlich Spielraum haben für diesen Haushalt vor den Wahlen. Die Linke ist sozusagen das Gegenteil vielleicht wichtig. Ja. Was sagen Sie dazu?
Das Gegenteil ist nicht wichtig und da kann ich nur sagen, also unsere Haushälter haben eine Rechnung gemacht, wo mit unseren Anträgen es auch möglich ist, mit einer gut gefüllten Rücklage in die Haushaltsaufstellung 28/29 zu gehen.
Gut gefüllt heißt auch 400 Millionen?
Ja, auch
plus,
400 oder? Millionen. Den Vorschlag haben wir auch unterbreitet. Also es ist möglich.
Wir haben ja bei den letzten Haushalten von Rot-Rot-Grün, ich glaube zweimal oder so, Mario Vogt erlebt, der in der CDU die erst verhandelt hat mit Rot-Rot-Grün. Sozusagen dann kam es zur letzten großen Runde im Landtag und dann hat sich Mario Vogt hingestellt und hat gesagt, okay, wir haben dies und das verhandelt, aber wir haben dann doch noch jetzt mal irgendwann auf den letzten Metern festgestellt, dass wir doch auf keinen Fall zustimmen können. Das war ja dann immer so ein bisschen eine komische Vorstellung, weil er einerseits also hat die CDU ja ihre Vorschläge eingebracht, andererseits hat er aber dann auf offener Bühne den Haushalt in Grund und Boden geredet, um dann anschließend eine Enthaltung anzukündigen. Ist das was Sie sich zum Vorbild genommen haben vielleicht? Nein, also ich meine, also praktisch praktisch beides zu machen, also den Haushalt passieren zu lassen, aber gleichzeitig als Opposition auch zu.
Ich kann Ihnen sagen, ich werde mir Mario Vogt nicht zum Vorbild nehmen und habe das auch jetzt bei den Haushaltsverhandlungen auch nicht gemacht, weil Mario Vogt auch früher in Haushaltsverhandlungen als Fraktionsvorsitzender gegangen ist mit der Ansage, also die Landesregierung und die Fraktion hatten, also die Koalitionsfraktion hatten ja jetzt die Möglichkeit, ihren Haushalt aufzustellen und alles, was jetzt noch an Geld da ist, das gehört der CDU. Mit der Haltung sind wir auch nicht in diese Haushaltsverhandlungen gegangen, sondern gesagt, wir haben unsere Vorschläge auf dem Tisch, wir sind offen für konstruktive Gespräche zu diesem Etat, wir wissen, dass auch die Regierungsfraktionen noch nachbessern wollen an ein paar Stellen. Und dann reden wir darüber, wo man sich treffen kann. Und am Ende wird ein Gesamtergebnis darüber entscheiden, ob dann am Ende eine Zustimmung, eine Enthaltung oder eine Ablehnung ist. Das bleibt jetzt erstmal der Stand der Dinge bei uns.
Aber realistisch reden wir doch über eine Ablehnung oder eine Enthaltung. Sie werden auch diesem Haushalt nie zustimmen, schon aus politischen Erwägungen nicht, oder?
Außer wir überzeugen die Koalitionsfraktionen davon noch, dass unser Vorschlag zum Umgang mit dem Sondervermögen besser ist als das Kreditprogramm der Landesregierung.
Okay, auch schön. wir hätten noch Zeit für eine letzte Frage.
Dieses Kreditprogramm der Landesregierung ist ja so ein, weiß ich nicht, ein Highlight, sage ich jetzt mal, für die Form der Tradition. Das CSW auch. Wie realistisch halten Sie das dass Sie da noch irgendwas dran können. Wir müssen den können den ja auch nicht über Leuchttürme sozusagen zerschießen.
Ich weiß, dass das der Koalitionsfraktion und insbesondere der CDU ja ein besonderes Herzensanliegen ist, aber ich werde trotzdem nicht müde, unsere Kritik daran zu formulieren und auch beispielsweise nochmal mit Blick auf die kommenden Haushalte. Also wenn uns vorgeworfen wird, wir hätten dafür keine Perspektive, dann erinnere ich die Koalitionsfraktion gerne daran, dass mit diesem Kreditprogramm die Landesregierung den Haushalt bis 2049 mit Zahlungen für Zins und Tilgung belastet. Da frage ich mich, ob da dann nicht das Argument auch gilt, wenn nicht eben zeitgleich vom Bund 2,5 Milliarden dem Land zur Verfügung stehen, die für den gleichen Zweck zielgerichtet als Zuweisung an die Kommunen auch ausgegeben werden könnten. Es kann sein, dass wir dann, also da liegen wir weit auseinander, aber ich werde nicht müde werden, das weiterhin zu kritisieren.
Deutliche Aussage am Schluss. Herr Schaft, vielen Dank für Ihre Zeit.